Ihr Lieben, ich würde gerne heute mit euch einen Vers, eigentlich sogar nur einen halben Vers, nehmen und uns einladen, dass wir unsere Gedanken, unser Herz, unsere Gefühle, unseren Verstand darum kreisen lassen und zu versuchen zu verstehen, was hier steht. Der Vers steht in Galater 3, 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Indem er ein Fluch für uns geworden ist. Diese Worte wollen wir verstehen und begreifen. Und Herr, wir bitten dich, dass du zu uns sprichst und dass wir das verstehen können. Und dass du uns heiligst durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Die etwas reiferen Semester, die erinnern sich vielleicht noch, dass im Jahr 2004 ein Film in die Kinos kam, von Amerika ausgehend, aber überall in der Welt. Und es ist einer der meistgesehenen Filme seither, der jemals gezeigt wurde. Es ist die Passion Christi. Und als dieser Film 2004 unter Regie von Mel Gibson erschien, wurde er sehr, sehr kontrovers diskutiert. Natürlich, viele stießen sich einfach daran, dass überhaupt ein religiöser Film gezeigt wird und ob das überhaupt alles so stimmt. Aber vielmehr Stein des Anstoßes war, dass die Menschen, die diesen Film gesehen hatten, reihenweise aus den Kinos auch herausliefen. Es gab sogar Berichte, dass Krankenwagen kamen und Menschen abholten, die einfach zusammengeklappt waren. Menschen, die einfach dieses Ausmaß der Gewalt, das da sehr realistisch und für viele zu realistisch gezeigt wurde, die Menschen innerlich nicht ausgehalten haben. Allein die Geißelung von Jesus wird über eine Zeitspanne von ungefähr 15 Minuten, so wie das in echt gewesen sein könnte, gezeigt. Und egal, was man schon in seinem Leben gesehen hat und erlebt hat, man sitzt davor und man möchte, wie Jesaja 53 es sagt, eigentlich mitsagen, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerz und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und so geht es einem beim Schauen dieses Filmes, man will sich wegdrehen. Man will es nicht sehen, man möchte das gar nicht an sich heranlassen. Man kann davon halten, was man will, ob man sowas filmen muss oder nicht, aber dieser Film hat tatsächlich im kulturellen Gedächtnis, wie wir über die Kreuzigung im Westen nachdenken, vieles nochmal geschärft und diese unfassbaren Leiden, die Jesus am Kreuz erlitt, neu ins Gedächtnis gerufen. Und der Predigtvers heute aus Galater 3, Vers 13, der beleuchtet gar nicht die äußere Tortur, die da war. Und sie war schrecklich. Es ist vielleicht, wenn ich an mein Geschichtsstudium denke, wo wir Kriege und Dinge dieser Art, natürlich, das behandelt man in Geschichte. Ich kann mir auch in der Weltgeschichte kaum eine Folterart, Todesart vorstellen, die grausamer wäre. Und da ist der Mensch leider ziemlich kreativ dabei gewesen in den letzten Jahrtausenden. Aber das Kreuz, das ist wie so die kondensierte Form, die Essenz aller Grausamkeit, allen Ekels, aller Widerwärtigkeit und allen Schmerzes, was es geben kann. Aber unser Vers spricht eigentlich gar nicht über diese äußeren Dinge. Nicht über die Nägel, nicht über das Blut, nicht über die Schreie, nicht über diese unfassbaren Schmerzen, die wir uns wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen können, die wir einfach in einer sehr behüteten, friedvollen Gesellschaft aufwachsen. Sondern unser Vers, er zeigt uns, dass dieses Äußere geschlachtet werden. Und immer wenn ich auch in Predigten dieses Wort geschlachtet höre, zieht sich in mir was zusammen, weil das will man gar nicht hören. Mir fällt es schon schwer, wenn ich an Schlachten von Tieren denke, geschweige denn an einen Menschen, der gemartert wird an einem Kreuz. Das ist etwas, wie Tom vielleicht auch sagte, eigentlich will man am liebsten zu Ostern springen und zum Licht und zur Auferstehung und zum Leben. Aber dieses Kreuz und diese Leiden sind die meist beschriebene, am tiefsten behandelte Wahrheit der gesamten Bibel. Und das müssen wir verstehen. Und unser Vers, er zeigt uns, dass es dieses Äußere, dass es darum eigentlich gar nicht ging, sondern dass dieses Äußere, diese äußere Grausamkeit eine innere, eine geistliche Tortur, eine geistliche Grausamkeit aufzeigt, nämlich ein geistliches Gericht, das Jesus traf. Und in diesem Vers und generell in diesem Abschnitt Galater 3, da taucht ein Wort immer wieder auf: Fluch, 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 Fluch. 5 oder 6 Mal in Galater 3. Ein Fluch. So wollen wir uns 3 Punkte anschauen, um diesen Fluch zu verstehen, der Jesus traf. Einmal der Preis des Fluches und dann die unfassbare Grausamkeit des Fluches und zuletzt das stellvertretende Gericht für unseren Fluch. Und Paulus, er beginnt diesen Vers an die Galater eigentlich im Positiven. Er sagt, Christus hat uns losgekauft. Und ihr Lieben, das hören wir, seit wir geboren sind, wenn wir in christlichen Familien aufwachsen, so oft. Wir singen viele, viele Lieder. Christus hat bezahlt. Das ist etwas, das ist so mit der Muttermilch in vielen Ohren hineingegangen, dass es so beiläufig klingt wie der Satz, ich gehe zum Einkaufen. Etwas, was man Hunderte, Tausende, vielleicht 10.000 Mal ausgesprochen hat im Gebet, gehört hat in der Predigt, gelesen hat im Wort, gesungen hat in Liedern, gesehen hat, wenn man am Straßenrand vorbeiläuft, an den Kruzifixen oder an anderen Dingen. Aber was hier eigentlich steht oder heißt, das ist eine Sklavenmarktsprache oder eine Marktsprache. Christus hat uns losgekauft oder man könnte auch sagen, er hat uns zurückgekauft, er hat uns eingelöst. Das ist die Sprache, die man auf dem Markt verwendet hat, um einen Sklaven zu kaufen, die dort stehen. Und so sagt Paulus, es ist Jesus, ist jemand, der auf diesen Sklavenmarkt der Sünde ging und Menschen zurückgekauft hat, eingelöst hat, losgekauft hat. Und das meint nicht so sehr das Wirtschaftliche, sondern hier in diesem Kontext, da geht es um etwas Juristisches, um etwas, was vom Gesetz herkommt. Er kauft Menschen los, die versklavt waren. Und das sind alle Menschen. Da ist die Bibel glasklar. Jeder Mensch, der hier sitzt, es ist völlig egal, wie wir aufgewachsen sind. Es ist ganz egal, ob wir zu den Charakteren gehören, die eher gemocht werden oder die eher kantig sind. Jeder Mensch, sagt die Bibel glasklar, ist unter die Sünde verkauft, ist versklavt, ist, Paulus sagt es in Römer 6, Sklave der Sünde. Er ist angekettet und in seinem gefallenen Zustand kann er immer noch in gewissen Grenzen Gottes heiliges Wesen widerspiegeln, indem er lieben kann, in einem gewissen Maß, indem er barmherzig sein kann in einem gewissen Maß, aber er ist unter die Sünde versklavt. Und dieser Vers sagt, Jesus ging freiwillig auf diesen Sklavenmarkt der Sünde und er kauft frei. Er führt aus der Gefangenschaft. Und das hatte einen, wir könnten sagen, irdischen, einen weltlichen Kaufpreis. Und wir haben davon gehört und wir haben es gesungen in den Liedern, diesen irdischen, weltlichen Kaufpreis. Und ich glaube, die Evangelisten haben über so viele Kapitel das Leiden und Sterben Jesu beschrieben, damit wir durch diesen großen Kaufpreis, dieses unermessliche Leid begreifen, was es geistlich hier eigentlich passiert und was hier von Gottes Seite für ein Gericht gesprochen wird. Wir lesen von Schweiß wie Blutstropfen bei Jesus. Ich weiß nicht, was genau das war. Ich habe sowas nie erlebt. Ich weiß nicht, ob man in so einer inneren Anspannung und Angst und Zertrümmertheit sein kann, dass Schweiß wie Blut sich färbt oder wie Blut herauskommt. Wir hören im Garten diesen Satz, wie sich Jesus völlig unter den Vater unterwirft, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir sehen, wie einer seiner engsten Freunde kommt und ihm diesen verräterischen Kuss gibt, dieser Moment, wo jemand, der ihm so nahe steht, mit einem Kuss zeigt, der ist es, nimmt ihn gefangen. Wir sehen in diesem Leidensweg, wie er völlig einsam irgendwann ist, weil selbst die Ängsten, die gerade eben noch gerufen haben, und wenn alle gehen, ich werde bleiben, wie alle wegrennen. Wir sehen ihn in völliger Einsamkeit in den entscheidenden Stunden. Falsche Zeugenaussagen prasseln auf ihn ein. Soldaten kommen und sie verhöhnen ihn. Sie verspotten ihn, sie spucken ihn an. Sie schlagen ihn mit Stöcken, sie verbeugen sich und huldigen ihm und machen sich über ihn lustig. Wir sehen ihn, wie er vor dieser tobenden Masse steht, die brüllt, kreuzige ihn. Und als sie die Chance haben, zwischen ihm, dem Unschuldigen, und dem Schwerstverbrecher zu wählen, in ihrem Wahn brüllen sie nur Barabbas, Barabbas. Und er hört es alles. Wir lesen von der römischen Geißelung. Das ist etwas unfassbar Grausames, was viele Menschen gar nicht überlebten. Wir sehen die Dornenkrone. Für mich gibt es kein Symbol, das mehr Spott, Hohn und Verachtung in sich trägt, wie die Krone aus Dornen, die ihm auf den Kopf gedrückt wird. Wir sehen ihn zusammenbrechen auf der Via Dolorosa unter der Last des Kreuzes. Wir hören die Hammerschläge, die Nägel durch seine Hände und Füße durchbohren. Und dann hängt er dort, angenagelt an ein Holz. Übrigens ein Holz, das er erschaffen hat. Nägel, deren Erz er erschaffen hat. Der Schöpfer hängt dort 1-2 Meter über dem Boden und erstickt langsam unter grausamsten Schmerzen. Ein stundenlanger Todeskampf, und irgendwann wird sein toter Körper, die Organe haben aufgehört zu arbeiten, von einer Lanze durchbohrt, und damit ist es endgültig besiegelt, er ist tot. Und erneut, als ich mir Gedanken gemacht habe, diese Passionszeit, warum so grausam? Warum so grausam, dass wir nicht mal unseren Kindern die echten Bilder zeigen wollen, weil es etwas, wo wir sagen, das ist zu schlimm, das ist so, es zieht sich der Magen zusammen. Warum? Warum ist er nicht einen schnellen Foltertod gestorben? Gott hätte es wirken können. Ich glaube, unser Vers sagt ja dieses, er hat uns losgekauft, und das war der Kaufpreis, der irdische, etwas Inneres zeigt, was wir nicht sehen können, aber was wir durch diese Leiden, durch dieses Blut erahnen können, viel mehr nachvollziehen können, und das ist das Zorngericht Gottes. Und es führt uns zum zweiten Punkt, die unfassbare Grausamkeit dieses Fluches. Schaut, wie Paulus das sagt. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und wir verstehen diesen Satz so schwer. Wir sind einfach Kinder unserer Zeit, des 21. Jahrhunderts, und diese Wörter Fluch und Gesetz, das sagt uns wenig. Gesetze sind für uns etwas, haben wir viele hier bei uns in Deutschland, nimmt man achselzuckend zur Kenntnis. Fluch, weder fluchen wir hoffentlich, noch haben wir etwas mit diesem ganzen Fluch- und Magie-Ding zu tun. Das haben wir irgendwie abgetan in das Reich der Magie, in die Kinderbücher und Ammenmärchen. Das macht nichts mit uns. Aber Paulus, er schreibt hier vom Fluch des Gesetzes. Und ihr Lieben, wir müssen vom Alten Testament her uns vor Augen führen, wie der Bund aussah zwischen Gott und dem Volk Israel und wie ernst es Gott war und wie heilig Gott wirklich ist. Wenn wir diesen Fluch verstehen, von dem Paulus hier spricht, von dem Fluch des Gesetzes, dann begreifen wir erst, was Jesus am Kreuz überhaupt getragen hat. Wenn ein Mensch im Alten Bund, im Alten Testament, den Bund mit Gott übertritt, indem er seine Gesetze bricht, willentlich bricht, zieht dieser Mensch unter dem Alten Bund den Fluch Gottes auf sich. Und wenn ihr das Alte Testament lest, man wundert sich, über wie viele Kapitel diese Fluch- und Segenssprüche behandelt werden, aber sie machen wenig mit uns, weil wir leben unter Gnade und was hat das alles mit uns zu tun? Aber dieser Fluch im Alten Testament ersetzt dem Verfluchten, er ist einem Unheilvollen, einer Art Kraftfeld ausgesetzt und er wird aus der Gegenwart Gottes weggestoßen. Und er muss eine unermessliche Gottesferne erleiden. Und viele von uns in unserer Zeit sagen, so ist Gott doch nicht. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Er stoßt niemanden weg. Er verflucht doch niemanden. Er legt doch nicht den Fluch auf Menschen. Er ist doch Gnade. Er ist doch Liebe. Aber Paulus, er schreibt ja diesen Galaterbrief in eine Welt, wo genau diese Fragen des Judentums ganz heiß diskutiert wurden. Er hatte die Gnade gepredigt. Die Gnade, dass Jesus und das Kreuz alles reingewaschen hat und alleine der Glaube rettet. Und jetzt kamen Juden, die wiederum sagten, ja, das stimmt, aber, und wieder begannen, das Gesetz mit hineinzubringen. Das heißt, genau das wird gerade diskutiert in diesem Brief, der Fluch und das Gesetz und die Gnade. Und Paulus, er ruft ihnen in Erinnerung und sagt, was Jesus am Kreuz getan hat, war entweder alles zu tragen oder gar nichts. Und lasst uns einmal vor Augen führen aus 5. Mose 28, aus einigen Versen, was dieses Verfluchtsein, und wortwörtlich könnte man verflucht tatsächlich wegstoßen nennen. Jemanden aus seinen Augen hinauszustoßen, was dieses Verfluchtsein bedeutet. Und ich will einige Verse lesen aus 5. Mose 28. Ich springe, nur wer mitliest, das sind die Verse 15, 20, 34 und 64. Das ist etwas schwierig. Ich sage sie deswegen nicht. Hört einfach zu. Ich habe dieses Kapitel versucht, ein bisschen zusammenzuschreiben. Und Gott ist es ernst, ihr Lieben. Das will uns dieser Text sagen. Gott ist kein Gott, der sagt, ach Sünde, das wische ich weg. Er ist heilig. Und er ist rein. Und nachdem er das Gesetz gegeben hat und vom Segen sprach, den das Volk bekommt, wenn es auf sein Wort hört, spricht er jetzt über den Fluch. Und der Fluch ist dreimal so lange in diesen Kapiteln aus 5. Mose wie der Segen. Wenn du aber nicht auf die Stimme Jahwes, deines Gottes, hörst und seine Gebote und Vorschriften, die ich dir heute verkünde, nicht befolgst, dann werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Jahwe wird dir Fluch, Bestürzung und Verwünschung schicken. In allen Geschäften, die du anpackst, bis du vernichtet bist. Bis du schnell zugrunde gehst wegen der Bosheit deiner Taten, die zeigen, dass du mich verlassen hast. Du wirst wahnsinnig werden vom Anblick dessen, was du siehst. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. So voller Furcht wird dein Herz sein. Und so schrecklich wird sein, was du unter dem Fluch sehen musst. Gott spricht diese Worte am Ende von 5. Mose aus und sagt, ihr habt mein Gesetz. Und wenn ihr euch daran hält, und dieses Gesetz, es repräsentiert mich und meine Heiligkeit und meine Reinheit. Und wenn ihr mein Volk sein wollt, müsst ihr in allen diesen Dingen leben. Ihr müsst alles einhalten bis zum Komma, um den Segen zu bekommen. Aber wenn ihr meine Worte übertritt, wird das folgen. Und dieser selbe Fluch wird auch in Matthäus 25, 41 genannt, in einer so eindringlichen, schlimmen Art und Weise, dass ich mir nicht vorstellen kann, was in Realität hier wirklich sein wird. Es spricht von einem zukünftigen Ereignis. Es spricht vom großen Gericht. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht's mir aus den Augen, ihr Verfluchten. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Lieben, wir hören das und da zieht sich was zusammen. Wir fragen uns, warum spricht Gott diese Dinge? Ist es einfach Angstmache oder was ist es? Nein, es ist ein heiliger, gerechter Gott, der, wenn er seinem Wesen treu ist, in keiner Gemeinschaft mit dem Sünder stehen kann. Er kann es nicht. Kommen wir zum Kreuz. Warum diese Brutalität? Eigentlich ist es das Kreuz, das wir sehen, diese Holzbalken übereinander gekreuzt. Es ist ein Monument des konzentrierten Bösen. In dem Moment, als Jesus am Kreuz hängt und in dem Moment, als um die Mittagszeit gegen 12 Uhr das Licht in irgendeiner Art und Weise weicht, nicht da ist, es dunkel wird. In dem Moment, als er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Legt Gott die gesamte konzentrierte Sünde der Weltgeschichte in einem Fluch, diesen ganzen Fluch, dieses ganze Elend, diese ganze Grausamkeit in einem für uns unendlich großen Sünden-Tsunami konzentriert auf diesen einen Menschen, auf einen Punkt in Raum und Zeit, legt er es auf ihn. Und wir müssen uns das vorstellen, es leben jetzt 8 Milliarden Menschen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen im Laufe der Weltgeschichte lebten. Hunderte von Milliarden vielleicht. Und alle Lügen, jeder Ehebruch, jeder unreine Gedanke, jeder Ungehorsam, alle Ichsucht, alle Wut, jedes Geschrei, alles Lästern bis hin zu den widerlichsten Abgründen der menschlichen Seele, Mord, Misshandlungen, Machtmissbrauch, all dieses Elend, dieser Dreck, diese Widerwärtigkeit, sie wird auf ihn konzentriert geworfen und sie liegt auf ihm. Der geballte Zorn Gottes, er rast hinunter auf einen Mann, von dem 2. Korinther 5 sagt, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Habt ihr genau gehört, wie er es hier sagt? Nicht, er hat die Sünde einfach auf ihn gelegt. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Die schwierigsten Gespräche, die ich in meinem Leben führen muss, sind die, wenn ich konfrontiert werde mit Fehlern und Versagen von mir. Das tut weh, man will sich rauswinden, man will nichts damit zu tun haben. Das soll im Verborgenen bleiben. Und wenn ich nur an mein Leben denke und an diesen Schuldschein, wo alles stehen würde, was Samuel Ewerts getan hat, dieser Schuldschein würde hier zur Türe wahrscheinlich rausrollen und irgendwo im Leintal da hinten aufhören, wenn es gut läuft, wenn ich noch bis ins Kochertal weiterrollen. Und das bin nur ich. Und an diesem Kreuz, da trägt Jesus nicht nur meine Schuld, die schon groß genug ist, er trägt unsere Schuld. Und achtet auch darauf, wie es hier gesagt wird. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Das ist der dritte Punkt, dieses stellvertretende Gericht. Einmal, es heißt hier, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Und es ist wichtig zu verstehen, wenn die Bibel von diesem für uns, von dieser Stellvertretung spricht, heißt es nicht einfach nur, er ist zugunsten von uns gestorben, für uns, sondern es ist ein anstelle von uns, anstelle von mir. Für uns heißt nicht, und es ist so wichtig zu verstehen, liebe Geschwister, wenn wir sagen, mir ist vergeben, meine Schuld ist weg, ich bin frei, dann heißt es nicht, dass dieses Zorngericht Gottes weggefallen ist, dass es ausgefallen ist, nicht stattgefunden hat, sondern dass es einen anderen getroffen hat. Das ist das Zentrum des christlichen Glaubens und es verändert alles. Es ist nicht so, dass ich habe Buße getan, ich glaube und jetzt nimmt Gott sein Gericht weg. Es ist nicht existent, es ist jetzt vorbei, sondern dieses Gericht hat jemand anderes getragen. Jemand starb für Samuel Ewert und er trug mein Gericht. Warum ändert es alles? Weil es plötzlich ein Gewicht bekommt, diese Erlösung, und meine Sünde eine noch viel größere Schande bekommt, weil sie ja nicht nur einfach weg ist, sondern sie hat ein anderer getragen. Jedes böse Wort von mir war eine Last auf ihm. Jeder Egoismus war Last auf ihm, war Gericht auf ihm. Und so heißt es auch nicht in diesem Vers, Jesus, er hat unseren Fluch getragen. Das wäre schon schlimm und groß genug. Sondern, lest es genau, er ist, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Er wurde Fluch. Ich habe eine Predigt gehört über diesen Vers. Der Prediger macht etwas und ich würde versuchen, uns das auch vor Augen zu führen. Ich glaube, wir kennen den aaronitischen Segen. Wir hören ihn gern. Wir sprechen ihn, wenn wir Kinder segnen. Es ist ein wunderbarer Segen. Aber in diesem Moment, als Jesus am Kreuz hängt, ist von Segen, also der Nähe und der Güte Gottes, nichts, nichts da. Sondern Gott stoßt seinen Sohn weg und er wird zum Fluch. Und wir könnten diesen aaronitischen Segen einmal umdrehen. Und in dem Moment, als Jesus dort hängt und ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist es, als Gott, er macht ihn zum Fluch, ausspricht, der Herr verfluche dich und gebe dich preis. Der Herr verberge sein Angesicht vor dir und entziehe dir seine Gnade. Der Herr wende sich von dir ab und gebe dich ins Unheil. Das ist der Fluch. Und begreifen wir es, ihr Lieben, es tut er und er hängt dort und er hört von seinem Vater, den er von Ewigkeit her geliebt hat. Und wir haben es gelesen, den, der keine Sünde kannte, für ihn das Gefühl der Lüge. Das Gefühl, dieses, da steht etwas zwischen uns, ich habe mich vor dir versündigt. Das Gefühl des Geschreis und des Streites, es ist ihm völlig fremd, er kennt es nicht. Er ist heilig, er ist rein, er ist Licht. Er ist in diesem Segen zwischen Vater und Sohn und in diesem Moment spricht Gott ihm den Fluch aus und sagt, ich verfluche dich, ich gebe dich preis, ich stoße dich weg. Der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde geworden. Und in diesem Moment, ihr Lieben, und ich habe das gelesen in dem Kommentar von Luther über den Galaterbrief, dachte mir, kann man das so sagen? Aber ich meine, das hat Luther gesagt und es stimmt. Luther sagt, Jesus selbst wird in diesem Moment der größte Sünder, der jemals gewesen ist. Denn er trägt die Sünde der ganzen Welt. Und ich kann es kaum aussprechen, weil es ist Jesus und er ist heilig, aber er hat recht, in diesem Moment wird er der größte Sünder, weil er da steht und sagt, du willst umkehren? Du willst deine Sünde, deine Last loswerden, bring sie mir. gib mir diese Tasche deiner Sünden. Und er nimmt sie zu sich. Und er sagt, du auch? Gib sie mir. Gib sie mir. Und er lädt auf sich millionenfach diese Sünde, diesen Fluch. Und er wird der größte Sünder, der jemals gewesen ist. Und er wird von seinem Vater so behandelt, als wäre er tatsächlich der Schuldige. Ihr Lieben, als Jesus ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe das immer im Sinne von, da war jetzt die Trennung zwischen Jesus, dem Sohn, und dem Vater. Aber es ist viel mehr in diesem Moment, da zertrümmert der Vater seinen Sohn. Und er legt den Fluch der Sünde auf ihn. Begreifen wir das, ihr Lieben? Diese Botschaft, das ist ein Skandal. Das ist etwas, man liest es und man kann nur den Kopf schütteln und sagen, das geht nicht. Vor allem, wenn man sich die Konsequenz vor Augen führt. Jemand, der daran glaubt, sagt die Bibel, der seine Hoffnung darauf wirft, dass Jesus das für ihn getan hat, dem ist alles vergeben. Alles. Bis ins kleinste, hinterste, widerlichste Eckchen des Herzens ist alles reingewaschen. Führen wir uns das einmal vor Augen. Psalm 51, wie David betet. Schaut mal, wir kennen ja diese Geschichten von ihm. Aber schaut mal, was David sagt im Psalm 51, 3 und 4. Da ist ein Mann, der hat eben Ehebruch begangen. Er hat nicht nur Ehebruch begangen, er hat es versucht zu verschleiern durch Mord, durch heimtückischen Mord. Er dachte, er kommt weg damit, bis ein Prophet ihn konfrontiert. Und dann schreibt er folgende Worte, Psalm 51, 3 und 4. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Und lösche meine Vergehen aus. Und wir wollen rufen, nein, tu es nicht, Gott, das ist falsch, das ist ein Sünder. Heimtückisch, hinterlistig. Du bist ja voller Barmherzigkeit. Diesmal nicht, Gott, das kannst du nicht sein. Du kannst es nicht einfach wegmachen, Gott. Stell dir die Eltern vor von Uriah, die diesen Psalm lesen. Die Eltern von dem, wo sie sagen, du hast mit unserer Schwiegertochter Ehebruch begangen, du hast meinen Sohn umbringen lassen und sagst jetzt, Vers 4, wasche meine Sünden ganz von mir ab, reinige mich von aller Schuld. Wieso kann David es schreiben? Ihr Lieben, wir beten dann oft, danke, dass du einfach vergibst. Und dieses einfach, ich weiß, das ist auch ein Lückenfüllerwort, aber es gibt nicht einfach vergeben. Das ist nicht einfach. Bei Gott gibt es keinen. Er hat einfach vergeben, sondern wenn David das betet, Gott sei mir gnädig, Gott sei mir gütig, sei barmherzig, vergib mir, wasch meine Schuld rein, dann kann er es nur beten, weil ein anderer diesen Dreck und Fluch für ihn trug. Und deswegen kann er es beten. Und deswegen wird der Sünder, der diese Gnade der Errettung erfährt, einen Ekel vor der Sünde empfinden. Der ist nicht nur vor der Sünde da, sondern er weiß, diese Sünde hat Jesus für mich getragen. Und es ist etwas, das ich will mich abwenden. Ich will weg davon. Ich will ein aktuelles Beispiel bringen. Lass uns noch einmal diesen Skandal dieser Gnade, den Skandal dieses Er wurde Fluch für uns vor Augen führt. Blaney Millam wurde letztes Jahr in Texas hingerichtet. Junger Mann mit 19 hat eine Tat begangen. Er wurde verurteilt wegen einem extrem brutalen Mord an einem kleinen Kind der Tochter seiner Freundin. Ich will es gar nicht erzählen. Es ist so widerwärtig. Das ist so in einem, wenn man es liest, man will es gar nicht wissen. Und nicht nur das, sondern es hat auch mit religiösen Wahnvorstellungen zu tun, Exorzismus als Hintergrund und. Und jetzt kommt dieser Mann, Blaney Millam, ins Gefängnis. Das ist schon einige Jahre her. Diese Todesstrafen, bis es dann dahin kommt, das dauert einige Jahre. Und er kommt hier im Gefängnis durch die Gefängnisseelsorge zum Glauben an Jesus. Und ich möchte euch seine letzten Worte vorlesen. die er, ich glaube, es war im September letzten Jahres, kurz vor seiner Hinrichtung sagte. Er dankte zuerst den Gefängnisseelsorgern und sagte dann, er habe Jesus Christus als Herrn und Retter gefunden. Und dann war er so, hat er es gewagt, auch noch in gewisser Weise zu predigen und den anderen, die dabei waren bei dieser Hinrichtung, zu sagen, er hat ihn zugerufen, ebenfalls zu glauben, um ihn wiederzusehen. Und da sitzt die Familie des Opfers. Und alles, was sie wahrscheinlich denken, ist, wir wollen dich nicht wiedersehen. Sei verdammt, sei verurteilt, sei weg, sei ausgelöscht. Und ich habe das gelesen und ich dachte mir, auch in mir, da ist etwas, das plötzlich, obwohl ich ja selber sehr viel Unrecht tue, sagt, ist das gerecht, Gott? Dieser Mann, Blaney Millen, er wird zu Recht bestraft. Und er wagt es, er ist so dreist, auch noch zu predigen vor seiner Hinrichtung. Und er habe Jesus als Herrn und Retter gefunden. Ihr Lieben, wieso kann ein Mann, der so etwas tut, so etwas sagen? Und wenn er geglaubt hat und Buße getan hat, dann sind diese Worte wahr. Und er durfte sie aussprechen. Nicht, weil Gott das einfach vergibt. Blaney Millen, es ist nicht so schlimm. Doch es ist schlimm. Sondern weil vor 2000 Jahren, und das müssen wir verstehen, Geschwister, Jesus am Kreuz hing. Und in diesem Moment traf, wenn ich als Sünder schon so einen Zorn über so eine Tat habe, wie vielmehr der heilige Gott. Und der Zorn Gottes über die Sünde von Blaney Millen traf seinen Sohn. Und deswegen, weil er den Fluch dieser Sünde getragen hat, darf er heute sagen, und anderen zurufen, tut auch ihr Buße, glaubt auch ihr. Und so darf auch ich es heute sagen. Den Fluch meiner Sünde trug Jesus. Er wurde für mich zum Fluch, damit der Segen Gottes auf mir liegen darf. Und Segen heißt, die Güte Gottes in seiner Gegenwart zu erleben. Ihr Lieben, als der Tempel im Vorhang zerriss, war es die eindeutige Einladung Gottes an die ganze Welt, kommt. Und der Vorhang zerriss nicht von unten nach oben, vom Menschen hin zu Gott. Er zerriss von oben, sagen extra die Evangelien, nach unten. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Es ist ein von oben. Gott sagt, ich zerreiße diesen Vorhang, der in meine Gegenwart führt. Kommt. Du bist ein großer Sünder und die Last plagt dich. Dann komm. Du willst, dass deine Schuld dir vergeben ist. Komm, ich will dich segnen. Denn ein anderer, mein Sohn, hat den Fluch für dich getragen. Ihr Lieben, Paulus kommt kurze Zeit später nach Kapitel 3, ab Kapitel 4 und dann vor allem 5 zur Anwendung. Und er lässt die Galater nicht einfach mit der Theologie und sagt, so, jetzt habt ihr das verstanden und es ist gut, sondern danach kommt ein Appell. Und er sagt, wer das begriffen hat, wer das glaubt, wessen Herz darüber voller Freude ist, in die Freiheit zu Gott zu kommen, weil ein anderer bezahlt hat, losgekauft hat, den Fluch getragen hat, der wendet sich von dieser Schuld ab. Es ekelt ihn an und er lebt ganz für den Herrn. So, ihr Lieben, ist Karfreitag für uns. Es ist ein Fest, das gleichzeitig abstößt, weil wir nicht hinblicken können und wollen vor all der Grausamkeit für den irdischen Kaufpreis, aber noch viel mehr von dem geistlichen Kaufpreis, den Jesus hier errungen hat. Aber wer Karfreitag versteht und das Kreuz versteht, für den verändert sich alles. Wirklich alles. Denn da, wo Gott auch einmal zu uns hätte sprechen müssen, der Herr verfluche dich und gebe dich preis. Der Herr verberge sein Angesicht vor dir und entziehe dir seine Gnade. Der Herr wende sich von dir ab und gebe dich ins Unheil. Steht heute wirklich ein für alle, die glauben, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr hebe sein Angesicht und gebe dir Frieden. Und er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Ich weiß nicht, ob du hier heute sitzt und dir nicht im Klaren bist, wo du hier stehst. Dann lade ich dich ein, komm zum Kreuz. Dahin kann man nichts mitbringen. Dorthin kann man nichts vorweisen. Es ist ein Gang der Demut, ein Kniefall. Und die leeren Hände werden ausgestreckt und alles, was gesagt werden kann, ist: Herr, gib mir das. Ich will es. Nimm meine Last. Ich glaube. Und wer das tut, der empfängt den Heiligen Geist. Und er wird erleben, wie die Kraft dieses Kreuzes, die Kraft des Blutes, das für uns vergossen wurde, nicht nur alles reinigt, sondern wirklich neu macht. Und davon werden wir in 2 Tagen in der Osterbotschaft, in der Auferstehungsbotschaft mehr hören.